Ich grüße euch in Jesu Namen. Amen. Ich habe hier noch eine kleine Deko heute hingestellt. Das habe ich geschenkt bekommen und ich habe gedacht, wir können uns ja alle daran erfreuen. Ja, Pfingsten ist ein schönes Fest, wie ich finde. Die Jünger wurden mit der Kraft aus der Höhe ausgestattet. Ich meine, wer würde sich da nicht freuen, wenn er eine extra Portion Kraft erhält? Aber der Heilige Geist ist ja viel mehr als nur ein Kraftgeber oder Mutmacher. Er ist Gott gleich. Der Heilige Geist ist Gott. Gottes Geist schwebte über dem Wasser, bevor er die Welt, die Erde geschaffen hat. Der Heilige Geist ist Gott, ist Jesus persönlich in uns. Und in diesem Geist ist die ganze Gottheit leibhaftig anwesend. Was das bedeutet, das können wir eigentlich gar nicht ermessen und begreifen. Darum ist es wichtig, dass wir das immer wieder auch erzählen, weitersagen und uns gegenseitig daran erinnern. Und dazu soll auch die heutige Predigt dienen, dass wir uns mal wieder vor Augen führen, wer ist eigentlich der Heilige Geist und wer ist er auch nicht. Viele Menschen, auch viele Christen, die stellen dem Heiligen Geist gerne den Zeitgeist gegenüber. Vielleicht habt ihr selber das auch schon mal gemacht. Ich habe es vielleicht auch schon gemacht. Also mit dem Zeitgeist verbinden wir oft sowas Schlechtes, ja, etwas Verdorbenes, der die Generationen verdirbt und der Heilige Geist dann ebenso als Gegenüber. Aber ich glaube, dass wir damit ein bisschen in die Irre geführt werden. Erstens gibt es das Wort Zeitgeist nicht in der Bibel. Und zweitens ist die Definition von dem Wort Zeitgeist, ich habe mal ein bisschen recherchiert und ich denke, Wikipedia hat da eine gute Definition. Zeitgeist ist die Denk- und Fühlweise, also die Mentalität eines Zeitalters. Er bezeichnet die Eigenart einer bestimmten Epoche beziehungsweise den Versuch, diese zu vergegenwärtigen. An einer anderen Stelle hieß es auch, der Zeitgeist ist eine charakteristische allgemeine Gesinnung. Aber in dieser Definition, die kann ruhig noch kurz stehen bleiben, da sehen wir schon, dass es etwas sehr Ungenaues ist. Denk- und Fühlweise einer ganzen Epoche, eines Zeitalters, einer Eigenart. Und ich finde, als es dann heißt, oder es ist der Versuch, ein Zeitalter zu vergegenwärtigen in einem bestimmten Geist, in dem Zeitgeist. Ich finde das ganz okay, um gesellschaftliche Entwicklungen zu beschreiben, aber für den geistlichen Kampf, in den wir gestellt sind als Christen, nützt uns das Wort Zeitgeist gar nichts. Es ist eine Verallgemeinerung, es ist ein Versuch, etwas in Worte zu fassen, was eigentlich gar nicht in ein Wort zu fassen ist. Denn in jedem Zeitalter gibt es ganz verschiedene Strömungen und nicht alles ist schlecht. Das hieße ja, dass Gott nicht am Wirken ist. In jeder Epoche, in jedem Zeitalter ist auch Gott am Wirken. Und manche Dinge, die erstmal grausam erscheinen, können tatsächlich auch von Gott zugelassen gewirkt sein. Das heißt, wir brauchen die Gabe der Unterscheidung der Geister. Wir brauchen eine klarere Vorstellung von dem, gegen wen kämpfen wir eigentlich. Wenn du denkst, du kämpfst gegen den Zeitgeist, kann ich dir sagen, das ist ein schwieriger Kampf. Das ist so ein bisschen wie Schattenboxen, weil du eigentlich gar nicht genau weißt, gegen wen du kämpfst. Ich wünsche mir, dass wir das Wort Zeitgeist ein bisschen aus unserem, zumindest geistlichen Vokabular streichen. Denn es verführt uns dazu, etwas zu vereinfachen und zu verallgemeinern, was im geistlichen Kampf nicht hilft. Denn, das ist in jedem Kampf so, du musst deinen Gegner kennen, um gegen ihn kämpfen zu können. Das ist ein bisschen wie, wenn die Ukrainer sagen, Russland ist unser Feind, dann stimmt das nicht ganz. Es ist nicht Russland, alle Menschen, die ganze Kultur, das geografische Russland, nicht das ist der Gegner oder der Feind von der Ukraine, sondern Putin und seine Truppen. Du musst deinen Gegner klar identifizieren können, um wirklich gegen ihn kämpfen zu können, um dich verteidigen zu können. Und dafür ist die Gabe der Unterscheidung der Geister da. In der geistlichen Welt geht es darum, dass wir mit geistlichen Waffen kämpfen, zum Beispiel mit dem Gebet, mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Und dafür müssen wir eben auch die anderen Geister, die Gegenspieler des Heiligen Geistes kennen und wir müssen vor allen Dingen auch den Heiligen Geist kennen, seine Auswirkungen, sein Ansinnen, seine Motivation, wozu er uns antreiben will. Aber ein Zeitgeist in dem Sinne gibt es zumindest in der geistlichen Welt nicht. Darum möchte ich heute mit euch auf die Frage eingehen, wer ist der Heilige Geist und wer ist der Zeitgeist? Ich habe ihn hier mal in Anführungsstriche gesetzt. Jetzt habe ich allerdings auch gemerkt, in einer Predigt ist das gar nicht machbar. In meinem Kopf waren vielleicht so 9 oder 10 Punkte, dann habe ich reduziert auf 5 und jetzt habe ich nochmal reduziert auf 3, damit ich euch nicht überfordere. Aber ich sage das nur, es ist heute noch nicht alles. Es ist einfach nur der erste Anstoß sozusagen, darüber nachzudenken. Ich persönlich bete immer wieder um die Gabe der Unterscheidung der Geister. Ich finde das wichtig. Ich glaube auch, dass ich diese Gabe habe. Und letzten Endes hat sie jeder von euch, wenn der Heilige Geist in dir lebt, wenn du wiedergeboren bist zu einem neuen Menschen in Jesus Christus. Denn wir sind berufen, einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Im Epheserbrief Kapitel 6 steht dieser Vers, den ihr bestimmt auch gut kennt. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Also unsere Waffen, so Schwerter oder Pistolen, Gewehre, das nützt uns nichts in der geistlichen Welt. Sondern wir haben zu kämpfen mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, und zwar der unsichtbaren Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wenn ich keine Angst haben will vor den bösen Geistern, dann muss ich einfach nur wissen, wer ist auf meiner Seite, wer lebt in mir, wer ist stark in mir. Das heißt, wenn wir die Geister unter dem Himmel unterscheiden wollen, dann sollten wir natürlich zunächst Gott, den Ursprung alles dessen, was lebt und existiert, fragen und bitten, dass er uns lehrt. Und der wichtigste Unterschied zwischen den bösen Geistern unter dem Himmel und dem Heiligen Geist, also Gott und Jesus, der Dreieinigkeit, ist, dass die Dreieinigkeit, der Heilige Geist, die Quelle des Lichts ist. Während das Dunkel, die bösen Geister, keine Quelle haben. Die Nacht ist dunkel, aber wenn ich dich frage, wo ist die Quelle dieser Dunkelheit, dann kannst du mir keinen genauen Ort zeigen. Wenn ich dich aber in der Nacht frage, wo ist das Licht, dann kannst du mir den Mond zeigen oder die Sterne. Das heißt, das Licht ist immer Licht in verschiedenen Auswirkungen, es ist immer eine Quelle, sogar elektrisches Licht. Ja? Wenn du in ein Zimmer gehst, was dunkel ist, und ich frage dich, wo ist die Quelle der Dunkelheit? Wo würdest du hinzeigen? Wenn ich das Licht anmache und ich frage dich, wo kommt das Licht her, dann kannst du auf die Lampe zeigen oder vielleicht auch auf den Lichtschalter. Das heißt, da gibt es immer eine klare Quelle für das Licht. Und dieses Licht gibt es in verschiedenen Dimensionen, Kräften, Ausstrahlung. Ne? Schreibt Paulus auch im 1. Korintherbrief, die Sterne haben einen anderen Glanz als der Mond einen anderen Glanz als die Sonne. Und so auch wir. Jeder von uns hat einen anderen Glanz, aber das Licht ist in dir und das strahlt aus dir heraus. So soll es sein. Ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, da wo du hingehst, da ist Licht. Mach dir das immer wieder bewusst. In dir ist die Quelle des Lichts. Und es kann ganz verschiedene Auswirkungen haben, dieses Licht. Ihr kennt auch den Vers aus Galater 5. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, könnte man auch Gnade sagen, Treue, Sanftmut oder Besonnenheit, kann man da auch sagen, Keuschheit oder Selbstbeherrschung. Die Frucht, es ist eine Frucht, es ist alles im Heiligen Geist. Es ist nicht der eine hat die Frucht, der andere die Frucht, alles ist in dir, die Frucht des Geistes. Die bösen Geister unter dem Himmel haben aber keine Quelle an sich, sondern sie schwirren ohne Heimat umher. Wer glaubt, dass Satan diese Quelle ist, dem möchte ich sagen, dass Satan ja eigentlich auch ein gefallener Engel ist. Das heißt, er war auch mal Licht, aber indem er sich von Gott entfernt hat, ist er Finsternis geworden. Er hat die Quelle verlassen und ist heimatlos. Sein Licht ist ausgegangen und er hat in sich keine Kraft mehr, etwas zu schaffen. Satan hat nur die Möglichkeit zu zerstören, zu stehlen, aber das Licht hat die Kraft, etwas zu erschaffen, neues Leben zu erwecken, Blinden wieder Augenlicht zu geben, Ohren zu öffnen, Wunden zu heilen. Das alles macht Satan nicht. Satan kann nur stehlen, zerstören, trennen und so weiter. Das kann Jesus auch. Jesus kann auch trennen. Jesus könnte auch zerstören und manchmal zerstört er auch Dinge, zum Beispiel die Sünde oder Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen. Jesus, Gott, hat die Macht über alles. Er kann das eine wie das andere. Er hat die Schlüssel zum Tod und auch zum Himmel, zur Hölle und zum Himmel. Aber Satan versucht nur in der Finsternis etwas zu wirken, was am Ende er nur zerstören kann und kaputt machen kann, als dass es etwas Neues hervorbringt. Das sieht man auch in der Natur. Ich glaube, dass Gott uns die Schöpfung und auch die Naturgesetze, die Naturordnung gegeben hat, damit wir etwas von ihm lernen können, wie er ist. Die Sonne ist ja immer da und nur wenn sich die Erde eben von der Sonne abwendet, ist es dunkel. Aber das Licht ist trotzdem da. Nur wenn man sich abwendet, wird es dunkel. Oder wenn es Tag ist und es schieben sich Wolken vor den Himmel, ja, dann ist es dunkel. Etwas hat sich vor die Sonne geschoben. Es passiert auch manchmal in unserem geistlichen Leben, dass Wolken das Licht verdunkeln. Aber sie können halt nur das Licht verdunkeln, sie können es aber nicht wegnehmen. Sie können es nicht zerstören. Und die Wolken können auch wieder weggehen und das Licht scheint wieder in dein Leben. Ich möchte heute drei Eigenschaften des Heiligen Geistes beleuchten. Und wie gesagt, es gibt unendlich viele mehr Eigenschaften. Und ich möchte bei jeder Eigenschaft auch sozusagen die bösen Geister nennen, die dagegen wirken, gegen die Kraft des Heiligen Geistes. Die versuchen, das irgendwie zunichte zu machen, was ihnen aber nicht gelingt, weil sie in sich eigentlich schwächer sind als der Heilige Geist an sich, als Gott selbst. Weil ich glaube, dass wenn wir das wissen, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir dann effektiver werden in unserem geistlichen Kampf im Gebet. Wenn wir die bösen Geister auch direkt ansprechen, also nicht nur allgemein vom Zeitgeist sprechen, sondern direkt ansprechen und sie im Namen Jesu in ihre Schranken weisen. Erstens, der Heilige Geist schenkt Ruhe und Frieden. Kirchenvater Augustin, der im 4. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, hat einmal diesen bekannten Satz gesagt, und den kennt ihr vielleicht auch: Zu dir hin hast du uns erschaffen und ruhelos, unruhig ist unser Herz, bis es zur Ruhe kommt in dir. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die jeder von uns kennt, der seinen Frieden mit Gott, mit sich selbst, mit seinem Nächsten gefunden hat. Aber viele Menschen in dieser Welt, und vielleicht geht es dir selber auch immer mal wieder so, oder du kennst Menschen, die so unruhig sind, und da ist es auch ganz egal, ob das Kinder sind, Jugendliche, Menschen in der Blüte ihres Lebens oder alte Menschen. Es gibt viele Menschen in dieser Welt, die haben eine innere Unruhe, einen permanenten inneren Stress, eine Hast, die es ihnen schwer macht, das Leben zu genießen und dankbar zu sein und in die Fülle der Gottheit hineinzukommen, in die Fülle des Heiligen Geistes, in die Fülle, die Gott für dich vorbereitet hat. Und dieser innere Stress, der wird verursacht durch Dinge, die uns prägen von Geburt an. Eigentlich machen wir als Babys schon ziemlich schnell die Erfahrung an Körper, Seele und Geist, dass diese Welt ein unsicherer Ort ist. Wenn wir Glück haben, haben wir fürsorgliche Eltern, die uns vieles geben, um uns dieses Urvertrauen zu vermitteln. Aber ganz viele Menschen haben das nicht. Und es ist kein Mensch vollkommen. Auch Eltern, die ihre Kinder lieben, machen Fehler, sind mal nicht da. Ich glaube, dass eigentlich jeder Mensch irgendwo Verletzungen, auch aus der Kindheit oder Mangel, Erlebnisse mit ins Erwachsenenalter hinübernimmt. Das heißt, wir machen alle die Erfahrung, hier in dieser Welt gibt es Leid, es gibt Schmerzen, hier gibt es Gefahren. Und das macht uns unruhig. Das raubt uns erstmal diesen Frieden. Diese Verletzungen und Ängste aus der Kindheit, die führen dazu, dass wir überhaupt auf der Suche sind nach dieser Heimat und Geborgenheit. Und der Geist des Unfriedens und des Misstrauens, und das sind jetzt die bösen Geister, der Geist des Unfriedens und des Misstrauens, der ist genährt von diesen Verletzungen und Ängsten unserer Kindheit. Er liebt es, alles in Frage zu stellen, anzuzweifeln. Er sorgt für Missverständnisse im Miteinander. Er liebt es, Streit und Spaltungen hervorzurufen, sich zurückzuziehen, sich selber zu bemitleiden. Gott aber ist ein Gott der Ruhe und des Friedens. Im 1. Korinther 14 steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wir könnten auch sagen, Gott ist nicht ein Gott des Chaos, wenn alles durcheinander ist. Das passiert immer mal wieder im Leben. Durch Dinge, die wir auch gar nicht selber beeinflussen, kommt Chaos in unser Leben. Irgendetwas, ein Ereignis übermannt uns, ein Unfall, eine Krankheit. Aber wenn dieses Chaos da ist, dann wisse in dir, dieses Chaos kommt nicht von Gott. Und du hast das Recht, die Pflicht, ja, und das Vorrecht vor allen Dingen, zu Gott zu gehen und sagen, schaff Frieden in meinem Herzen, bring Ruhe in diese Situation hinein. Unser Gehirn, unser Verstand, unser Geist liebt Ordnung. Menschen, die sehr strukturiert sind, können sich viel merken, weil das viel einfacher ist, wenn wir die Dinge aufteilen, sortieren. Leider lernen die Jugendlichen das nicht in der Schule, wie man eigentlich richtig und gut lernt. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Das war das Erste, was er gemacht hat, Chaos in Ordnung zu verwandeln. Oder im Epheser 2 steht, er, also Christus, ist unser Friede. Der Heilige Geist führt uns zu unserer wahren Heimat, nämlich in die Geborgenheit Gottes, da wo wir ursprünglich auch herkommen, bevor wir überhaupt als Babys geboren werden. Bei Gott allein wird ruhig meine Seele, von ihm kommt mir Rettung. Psalm 62, Vers 2. Frieden mit Gott, mit sich selbst und mit anderen ist nur durch die Kraft des Heiligen Geistes möglich, weil das ein beständiger Friede ist. Man hat auch so immer mal Frieden, wenn man in die Natur geht oder sonst wohin. Aber beständigen Frieden, der auch den Tod überdauert und der im Schmerz auch da ist, das ist der Friede, den der Heilige Geist in dir wirkt. Das heißt, wenn du keinen Frieden in dir spürst, vielleicht gerade zur Zeit, oder du kennst jemanden, der innere Unruhe hat, bitte den Gott des Friedens und der Ruhe, den Gott der Ordnung, in dein Leben zu kommen. Und gebiete den bösen Geistern des Misstrauens und des Unfriedens aus deinem Herzen zu verschwinden. Weise sie darauf hin, dass der Friedefürst, Jesus Christus selbst, auf dem Thron deines Herzens sitzt und dass er regiert und dass kein anderer etwas gegen ihn sagen darf. Der zweite Punkt hängt damit eng zusammen. Der Heilige Geist wirkt Vergebung und Versöhnung. Denn das Problem ist, wenn Misstrauen und innerer Stress erstmal da sind, dann ist es ein leichtes für den Geist der Zwietracht und der Spaltung. Darum ist es ja auch so gefährlich, wenn Christen nicht für ihre Seelen sorgen, wenn sie ihre Verletzungen aus der Kindheit nicht von Gott heilen lassen. Denn diese Verletzungen begleiten und beeinflussen dich dein ganzes Leben lang, und zwar im negativen Sinne. Sie sind ein Boden, ein Nährboden für die bösen Geister unter dem Himmel. Sie sind nicht per se schlecht. Na, jeder von uns leidet Verletzungen. Ich will dir nur sagen, die Absicht Gottes ist, diese Verletzungen zu heilen. Und die Absicht des Teufels ist, diese Verletzungen auszunutzen, um anderen Menschen zu schaden, um Beziehungen auseinanderfallen zu lassen, um Streit zu bringen in Gemeinden und wo auch immer. Es sind schon so viele Ehen genau deshalb auseinandergegangen, weil die Ehepartner ganz unabhängig voneinander nicht bereit waren, ihre eigenen Wunden und Verletzungen zu Jesus Christus zu bringen, zum Seelenarzt, zu Gott Raphael, Gott, dein Arzt. Und wenn in einer Gemeinde oder Familie oder Nachbarschaft Streit entsteht, der vielleicht zuerst nur eine kleine Zwietracht bringt und dann aber vielleicht zu einer tiefgreifenden Feindschaft führt, dann ist doch ganz klar, dass hier nicht Gottes Geist am Wirken ist. Und trotzdem gehen wir nicht direkt ins Gebet und kämpfen geistlich und nehmen die Waffen des Heiligen Geistes in die Hand, sondern wir reden auch schlecht über den anderen, wir regen uns auch auf über das, was da gerade passiert, wir bilden uns ein Urteil, wir leiden, wir weinen, wir sind unruhig, wir tragen Sorge im Herzen. Aber wer geht ins Gebet und betet, Heiliger Geist, komm mit der Frucht der Liebe und der Vergebung in mein Leben, fang bei dir an. Schenk mir Liebe für meinen Feind, für meinen Ehemann, meine Ehefrau, meinen Sohn, meine Tochter, meinen Nachbarn, meine Nachbarin, ein Gemeindemitglied. Und wehre dem Geist der Zwietracht und der Spaltung Reiß das Unkraut der Hartherzigkeit heraus und schenke Liebe und Barmherzigkeit im Miteinander. Ich möchte euch einladen, genauer, klarer zu beten. Nenne die Dinge beim Namen. Vielleicht fällt dir das am Anfang schwer, aber bitte den Heiligen Geist, dich zu lehren, was genau da eigentlich gerade passiert in dem Konflikt. Je klarer du beten kannst, desto effektiver dein Gebet. Wer gebietet dem Geist der Zwietracht in Jesu Namen zu verschwinden und wer betet den Heiligen Geist an, um ihm mehr Raum zu geben? Wer fragt den Heiligen Geist, was soll ich tun in dieser Situation? Wie soll ich mich XY gegenüber verhalten? Aus eigener Kraft ist es oft schwer, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen oder Verletzungen untereinander zu vergeben. Wir sollen auch nicht zu schnell sozusagen die Decke darüber legen. Auch das hinterfragen und überhaupt Gott fragen, was soll ich tun? Was ist jetzt in diesem Konflikt, in dieser Zwietracht der nächste richtige Schritt? Wir selber können Vergebung und Versöhnung nicht bewirken, aber der Heilige Geist kann, das Blut Jesu Christi kann. Das Blut Jesu Christi hat die Macht, Versöhnung und Vergebung hervorzubringen zwischen Feinden. 1. Johannes 2, Vers 2. Er, Jesus Christus selbst, ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Auch tatsächlich für die Sünden deines Nachbarn, des Menschen, mit dem du dich gerade schwer tust. 2. Korinther 5, 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Wenn der Heilige Geist in dir lebt, bist du dazu berufen, Versöhnung zu schaffen, Versöhnung zu bringen und nicht zum Streit und zur Spaltung und zum Unfrieden beizutragen. Der Mietling, so schreibt es Luther, dieses 10. Kapitel im Johannesevangelium, wo Jesus sich als den guten Hirten bezeichnet, der Mietling, der Wolf, der nicht die Kraftquelle selber ist, der eigentlich in sich heraus gar nichts Gutes, Positives wirken kann, der keine Autorität ist und hat, der kommt nur, um zu stehlen, um zu zerstören und zu töten. Aber der Hirte, der seine Schafe liebt, der kommt, um für sie zu sorgen, um sie zu retten, um sie zu segnen. Der eine kommt nur, um das Wunderbare wegzunehmen, weil er nichts anderes kann. Der bringt auch nichts mit, weil er nichts hat und nichts kann. Aber Jesus kommt mit aller Macht, der kann wiederherstellen, der kann zum Leben erwecken, der kann zusammenführen, er kann versöhnen. Johannes 10, Vers 10, Jesus hat gesagt, ein Dieb und alle bösen Geister unter dem Himmel sind Diebe, sind Lügner, Täuschlinge. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Also etwas Negatives mit diesen Waffen anzustellen. Ich, Jesus, bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Und der dritte Punkt, der Heilige Geist achtet die göttliche Ordnung. Ich habe drei Punkte ausgesucht, die alle ein bisschen was miteinander zu tun haben. Ein Grund, warum viele Menschen verwirrt sind und auch ein chaotisches Leben vorzuweisen haben, ist der, dass sie auf ihrer Suche nach Glück und Zufriedenheit, was total legitim ist, was jeder Mensch tut, ihren egoistischen Wünschen und ihrer triebhaften Natur folgen, weil sie nämlich glauben und weil es ihnen ja auch versprochen wird, dass sie so glücklich werden. Und viele nennen das dann nämlich gerne den Zeitgeist, aber ich glaube, wie gesagt, dass das ein sehr ungenauer und auch nicht zutreffender Begriff in der geistlichen Welt ist. Lasst uns lieber von dem Geist der Selbstsucht reden, der war nämlich schon immer da, schon bei Adam, bei Kain und Abel. Oder vom Geist des Hochmutes. Es gibt es schon seit dem ersten Totschlag auf der Erde. Das ist nicht nur einer bestimmten Epoche zuzuschreiben. Der Geist der Selbstsucht und des Hochmutes ist die Ursache für die Finsternis in der Welt. Nämlich so, wie sich auch dieser eine Engel entschieden hat, die Quelle des Lichtes zu verlassen. Jesus hat gesagt, Lukas 10, 18, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. Er hat das Licht verlassen, er ist Finsternis geworden. Selbstsucht, Hochmut, Selbstrechtfertigung sind der Beginn eines Lebens, das die göttlichen Ordnungen, und damit sind auch die Naturgesetze gemeint, missachtet. Viele, und das ist schon immer der Fall, das ist nicht nur in unserer Zeit so, werben für sexuelle Freiheit, für moralische Freiheit, wirtschaftliche Freiheit, finanzielle Freiheit. Alles suggeriert dir, du wirst frei, du wirst glücklich, wenn du nur dein Geld hier investierst, wenn du einfach das tust, worauf du gerade Lust hast, was im sexuellen Bereich möglich ist. Moral, das ist doch ein alter Schuh. Das gab schon früher Leute, die so gesprochen haben. Es wird dir Freiheit suggeriert, aber das, was auf lange Sicht hin entsteht, ist eine abgrundtiefe Abhängigkeit, ein Gefängnis, aus dem du selber gar nicht mehr rauskommst. Das heißt, die bösen Geister, zum Beispiel der Geist der Selbstsucht und des Hochmutes, der verspricht dir erst einmal etwas Positives, aber er kann es nicht einhalten. Es ist wie eine leere Verpackung, es verpufft. Es verbrennt im Feuer Gottes, im Feuer des Heiligen Geistes. Das heißt, alle bösen Geister unter dem Himmel sind immer Geister, die dich täuschen und die dich belügen. Jesus hat gesagt, der Teufel, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Darum ist Jesus ja auch die Wahrheit, die frei macht. Wenn du also mit aufgeweichten göttlichen Ordnungen konfrontiert wirst, vielleicht auch selbst, weil du denkst, oh, ich würde gerne und das reizt mich, dann geh ins Gebet. Frag Gott, was davon ist wirklich Wahrheit, die frei macht, und was davon ist eine Lüge und Täuschung, die dich nur in die Abhängigkeit und in die Unfreiheit führt. Viele sagen, ich komme zum Schluss, der Glaube sei etwas für Dumme. Wie kann man denn an einen persönlichen Gott glauben? Das geht doch gar nicht, wenn Gott überall ist. Wie kann man denn daran glauben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten? Und wenn man das alles gar nicht glauben kann, warum sollen wir uns denn dann an Gebote halten, wie monogame Ehe oder sexuelle Reinheit und Treue? Tu doch einfach, was dich glücklich macht und niemanden verletzt. So sagen viele. Aber wer kann prüfen, ob dich diese Dinge auf lange Sicht hin glücklich machen, auch über den Tod hinaus? Einer kann das prüfen. Einer kann es entlarven. Gott selbst, Jesus Christus, die Wahrheit, der Heilige Geist. Ich glaube, wer Gott nicht fürchtet, der ist der eigentlich Dumme, denn der guckt am Ende blöd aus der Wäsche. Alle Erkenntnis, Sprüche 1, Vers 7, beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat, Ehrfurcht vor der Quelle des Lichts, die Macht hat, die Kraft hat, etwas Leben zu erschaffen. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Ihr Lieben, lasst uns nicht dumm sein, sondern klug sein und nach der Erkenntnis Gottes fragen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, als alles, was wir begreifen können, der bewahre eure Gedanken, eure Gefühle in Jesus Christus. Amen.